Dann begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser nächsten Edition der Vorlesung Informatik 2, Funktionale Programmierung und Verifikation. Ich habe wieder eine Feedback-Session geöffnet. Ist ein bisschen dunkel. XUZ sind die, vielleicht schreibe ich es nochmal mit Rot. Obwohl wir ja doch eigentlich so wenig sind mittlerweile, dass wir auch durchaus direkt miteinander kommunizieren können. Was hatten wir das letzte Mal gemacht? Sie erinnern sich, wir haben eine Methode entwickelt, mit der wir nachweisen können, dass zwei Ausdrücke in einer funktionalen Sprache gleich sind. In dem Sinne, dass sie sich immer zu denselben Werten auswerten. Beziehungsweise, dass sie, wenn der eine nicht terminiert, dass der andere dann auch nicht terminiert. Und wir hatten dann das erstmal, die ersten Beispiele, die wir hatten, waren ein bisschen speziell. Wir hatten diese Append-Funktion und haben bestimmte Eigenschaften der Append-Funktion nachgewiesen. Ja, das waren gewissermaßen Fingerübungen. Also insbesondere haben wir nachgewiesen, dass das Append assoziativ ist. Das ist schön, aber so ein bisschen, möglicherweise ist Ihnen nicht wirklich klar geworden, was man damit machen kann, außer Studierende zu peinigen. Aber dieses zweite Beispiel hier zeigt schon etwas deutlicher, wie leistungsfähig die Methode ist. Und zwar wollten wir uns die Funktion Reverse anschauen. Natürlich ist auch die Reverse-Funktion nicht die komplizierteste in der Welt, aber ist ja auch hier für die Vorlesung und wir wollen ja hier die Prinzipien kennenlernen. Und davon hatten wir zwei Spielarten kennengelernt. Das erste, das ist die obere von diesen beiden Definitionen, das ist, wenn Sie so wollen, die Spezifikation, wie das Reverse laufen sollte. Und das benutzte diese Hilfsfunktion Append. Und die ist auf irgendeine Weise intuitiv einsichtig und die würden wir als erstes vielleicht hinschreiben. Aber dann kommen wir natürlich, und wir sind clevere Informatikerinnen und Informatiker und sehen, dass da eine Ineffizienz drin ist und wir kommen mit einer weniger natürlichen, weniger intuitiven Implementierung daher, das ist die untere mit dem akkumulierenden Parameter, und behaupten, die macht das Gleiche. Ja, und das kann man natürlich immer leicht behaupten. Die Frage ist, können wir das auch beweisen? Und die Antwort ist ja. Mit dieser Methode können wir das beweisen, obwohl diese beiden Funktionen schon ziemlich unterschiedlich aussehen. Ja? Und das wollen wir jetzt, das möchte ich Ihnen jetzt vorführen, dass das tatsächlich geht und dass es keine Zauberei ist. Ja? Sondern dass es sozusagen eine Anwendung unserer Methode ist und wir keine speziellen, super tollen neuen Techniken brauchen. Ja? Also unser Ziel ist nachzuweisen, dass für jedes X der Aufruf ref x gleich dem Aufruf von dieser endrekursiven Funktion ref 1 x ist, wenn der Akkumulator am Anfang den Wert leere Liste hat. Okay, das ist unser Ziel. Jetzt gibt es nur eine einzige kleine Komplikation, die uns bei der vollständigen Induktion, die wir hier anwenden wollen, immer wieder begegnet und die Ihnen auch schon öfters begegnet ist, dass die Aussage, die Sie beweisen wollen, verallgemeinert werden muss, damit sie induktionsfähig wird. Ja, wir müssen, die Induktion, können Sie sich ja vorstellen, die spricht auch nicht nur über die Endergebnisse, die da rauskommen bei dem Reverse, sondern auch über die Zwischenergebnisse. Und deswegen, das sind mehr Terme, die da vorkommen, und deswegen ist es nützlich, oder kann es hilfreich sein, manchmal eine allgemeinere Aussage zu betrachten, die sich dann interessanterweise leichter beweisen lässt. So, was ist die Frage, was ist jetzt hier die allgemeinere Aussage? Also die allgemeinere Aussage, die ist natürlich diejenige, dass wir Ref 1 im Laufe der Simulierung von dem Ref werden wir nicht immer für die leere Liste im Akkumulator aufrufen, sondern da werden auch andere Werte drinstehen. Ja, also die Frage ist, was passiert, wenn wir hier diese leere Liste durch irgendwie ein beliebiges A ersetzen zum Beispiel? Ja, wie äußert sich dieses A auf der linken Seite? Und die Behauptung ist, dass die einfach, oder hier habe ich das Y genannt, dass der Inhalt des Akkumulators gewissermaßen an das Reverse von dem X dahinter gehängt werden muss. Das heißt, die Aussage, die gilt jetzt für alle möglichen Akkumulatorinhalte, ist diese hier. Ja, kann man an 2, 3 Beispielen, kann man sich das schnell sich vergewissern, dass das tatsächlich der Fall ist. Und jetzt ist die Frage, können wir das jetzt vielleicht beweisen, mit Hilfe von vollständiger Induktion? Und wieder, okay, naja, das ist eine Frage, wir können die nur beantworten, indem wir das versuchen, diese vollständige Induktion durchzuführen. Und wieder ist die Frage, was ist die Zahl n, nach der die Induktion läuft? Und wir haben hier jetzt zwei beliebig lange Listen, das x und das y, und ich entscheide mich hier, eine Induktion nach der Länge von dem x zu machen. Warum? Warum komme ich auf diese Schnapsidee? Ist es tiefere Einsicht? Bin ich jetzt begnadet? Oder ist es einfach das Natürliche? Wie bitte? Die Rekursion von dem Reverse, um das zu wiederholen, Ihre Antwort, vielen Dank dafür, zu wiederholen, die Rekursion bei dem Ref läuft über das X und auch bei dem Ref 1 läuft über das erste Argument. In beiden Fällen. Also ist das der natürliche Kandidat, darüber die Induktion laufen zu lassen. Ja? Okay, also dann versuchen wir das einfach. Und wie immer, also wenn wir uns da entschlossen haben, dann fangen wir immer mit dem einfachen Fall an, zum Aufwärmen, n gleich 0. Die Länge der Liste ist 0, das heißt, das ist die leere Liste. Und dann ist unser Ziel, die linke Seite nachzuweisen, dass die linke Seite in diesem Fall gleich der rechten Seite ist. Und der erste Schritt, das ist jetzt sozusagen Routine und genauso wie das letzte Mal, besteht darin, dass wir die leere Liste dass wir jetzt halt das hier einsetzen. Ja, x ist die leere Liste, also schreiben wir das jetzt mal hin. Und dann dann versuchen wir das umzuformen, so lange, bis wir bei der anderen Seite rauskommen. Und das erste ist natürlich, wir versuchen zu vereinfachen. Und hier steht ein Ref von der leeren Liste. Das ist etwas, da können wir uns die Definition von dem Ref anschauen. Und dann sehen wir, dass das Ref die rechte Seite von dieser Funktion ein Match-Ausdruck ist. Den habe ich Ihnen jetzt hier hingeschrieben. Ja, also an dieser Stelle habe ich diesen Teilausdruck ersetzt durch diesen Teilausdruck. Und in dem Kontext, Sie erinnern sich, da hatten wir dieses tolle Substitutionslemma. Und das wenden wir hier genau an. Ja? Und dann außerdem die Regel für Funktionsanwendungen. Okay, also das heißt, wir müssen diese leere Liste da in diesen Match-Ausdruck einsetzen. Das heißt, an dieser Stelle hier, an dieser kritischen Stelle, steht die leere Liste. Und wir wissen deshalb, dass diese Alternative ausgewählt wird und dass sich der ganze Match-Ausdruck deshalb zu diesem Ausdruck äquivalent dazu ist, das heißt, oder gleich ist, das heißt, die leere Liste ist. Das heißt, wenn ich diesen blauen Kasten kann ich deshalb durch die leere Liste ersetzen und komme deshalb, jetzt mache ich wieder das ganze Krickelkrackel weg, da gehen wir von aus und wir sind angekommen hier. Wir haben diesen ganzen Match-Ausdruck durch die leere Liste ersetzt. Und dann steht jetzt hier ab von der leeren Liste und y, was mag das wohl sein? Ja, da schauen wir uns die Definition von dem ab an und da finden wir, ich habe jetzt direkt y hingeschrieben, tendenziell gesehen, tatsächlich stecken da wieder zwei Schritte drin, einmal die Regel für die Funktionsanwendung und dann die Regel fürs Match. Ja, mit diesen beiden Regeln kommen wir dann raus, dass das Ganze gleich y ist. Okay, und jetzt was kann ich jetzt damit machen? Was ich jetzt mache ist, ich fange wieder von hinten an. Ich bin da leider etwas fantasielos, dass dieses Y gleich diesem komischen, komplizierten Match-Ausdruck ist. Ich meine, wo soll ich den hernehmen? Ja? Deswegen fange ich jetzt auf der anderen Seite an und schaue, was dieses Ref 1 XY ist, für den Fall, dass X die leere Liste ist. Und wieder setze ich also diese leere Liste ein und komme deshalb hier raus. Und dann die Anwendung der Regel für die Funktion liefert mir, dass dieser gelbe Ausdruck gleich diesem Match-Ausdruck ist. Und wieder ist hier an diesem Match-Ausdruck, dass die leere Liste in der Position, nach der die Fallunterscheidung gemacht wird. Und wenn ich das deshalb jetzt weiter vereinfache, finde ich, dass da tatsächlich genau y rauskommt. Und das, damit habe ich die, das ist das, was in der Zeile drüber steht. Und damit ist die linke Seite gleich der rechten Seite. Okay? Und damit ist der Fall n gleich 0 ja, die, die zu spät gekommen sind, haben jetzt leider die ganze Überlegung, warum man das hier so macht, verpasst. Ich hoffe sicher auch nicht, dass dann wenigstens auf der Aufzeichnung an, denn ich glaube, das kann in der Klausur sehr relevant sein, diese Art von Überlegung, die wir da vorhin am Anfang angestellt haben. Okay, dann betrachten wir jetzt den Fall n größer als 0. Jetzt ist die Liste nicht leer und jetzt können wir deshalb, deswegen ist das x von der Form h Doppelpunkt Doppelpunkt t. Okay, und wieder, und wir nehmen, und t ist eine Liste von kürzerer Länge, das heißt für t können wir die Behauptung, die wir beweisen wollen, annehmen. Das ist wichtig. Okay, und jetzt ist wieder unsere Aufgabe, wir müssen von der linken Seite zur rechten Seite kommen, durch eine Folge von so Äquivalenzumschreibungen. Das erste ist hier wieder, wir setzen dieses H, den Wert für, was wir, das Muster, was wir für X haben, setzen wir für das X ein. Dann kommen wir hier raus. Und jetzt wieder schauen wir uns an diesen Teil, inneren Teilausdruck. Ref von H Doppelpunkt Doppelpunkt T. Warum schaue ich mir den an? Weil der mir sozusagen derjenige erscheint, an dem ich etwas umschreiben kann. Warum kann ich etwas umschreiben? Weil das Argument davon ein Ausdruck ist, wo der Top-Konstruktor bekannt ist. Und den weiß ich, dass dieses Ref den inspiziert, um daraus eine Fallunterscheidung zu machen. Deswegen habe ich eine Hoffnung, dass sich dieser rote Kasten vereinfachen lässt. Wieder mit diesen beiden Schritten. Erst die Definition von Ref nachschlagen, dann dort im Rumpf dieses A Doppelpunkt Doppelpunkt T einsetzen. Und dann finde ich, dass das ein Match-Ausdruck ist, den ich dann weiter vereinfachen kann zu diesem Konz-Fall. Und dann komme ich eben genau hier raus. Ja? Um da rauszukommen, hier raus, und wie, was ist das? Da habe ich den roten Kasten durch diesen Ausdruck ersetzt. Das ist das, was in diesem Konz-Fall bei der Definition von Ref passiert. Ja? Und beachten Sie, da habe ich also jetzt hier drei Schritte oder so Ihnen unterschlagen, aber das habe ich gemacht, damit es hier auf die Folie passt. So, und jetzt, das heißt, dieses Ref, dieser Aufruf von Ref wird von dem rekursiven Aufruf von dem Append ersetzt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt weiter? Und da sehe ich jetzt, jetzt mache ich mal dieses Rote weg, das stört mich jetzt. So, ich habe jetzt hier zwei Append-Aufrufe ineinander. Ja, also Append von irgendwie zwei Listen, die zusammengehängt werden, und da wird noch das Y dahinter gehängt. Und irgendwie ist mir diese zwei Appends, die machen mich ein bisschen da frage ich mich, kann ich das irgendwie schöner machen? Kann ich die Schachtelungsstruktur ändern? Und dann ist die Antwort ja, denn ich habe ja festgestellt, wir hatten als zweites nachgewiesen, dass Append assoziativ ist. Das heißt, dieser gelbe Ausdruck ist aufgrund dieser Assoziativität gleich diesem hier. Ja? Also anstelle, dass ich erst hinter das Ref T die Liste mit dem H hänge, könnte ich auch, und dann das Y dahinter hänge, könnte ich auch erst dieses H, diese einelementige Liste, vor das Y hängen und das dann hinten an dieses Ref T dranhängen. Okay? Und jetzt in diesem, wenn ich das in dieser Form umgeschrieben habe, dann kann ich mir jetzt dieses hier anschauen. Das ist ein Teilausdruck, wo eine einelementige Liste vor eine Liste gehängt wird. Und da kann ich jetzt, wir wissen, was da rauskommt. Da kommt eine Liste raus, wo vorne das H ist und hinten das Y. Das Das wissen wir aufgrund der Intuition und wir können das auch nachweisen, indem wir das Append zweimal aufhalten und dann eben die Regeln für die Funktionsanwendung und für das Match anwenden und kommen dann deshalb mit Hilfe von diesen Umformungen bei diesem Ausdruck hier raus. Ja? Also wir haben hier das Ganze, der Ausdruck, von dem wir gestartet sind, ist deshalb äquivalent zu einem Append, vorne ref t und hinten das h vor dem y. Okay, und jetzt schauen wir uns das mit unseren Adleraugen an und wir erkennen, wenn ich dieses h Doppelpunkt Doppelpunkt y ist ja halt auch nur irgendein y-Strich. Das heißt, das ist eine linke Seite, eine Instanz von der linken Seite unserer Behauptung. Nämlich, und deswegen ist dieses Ding hier äquivalent zu der rechten Seite unserer Behauptung, weil, ja, das ist eine Instanz von unserer Behauptung, jetzt nicht für x, sondern für das t. Und das t ist kürzer. Dafür haben wir bereits, nehmen wir an, dass die Behauptung bereits gilt. Ja, das heißt, dieses abref t, h Doppelpunkt Doppelpunkt y, ist, damit können wir annehmen, dass es äquivalent ist zu einem entsprechenden rekursiven Aufruf von ref 1, nämlich ref 1 für dieses t und in dem Akkumulator h Doppelpunkt Doppelpunkt y. Okay? Und ja, jetzt an dieser Stelle weiß ich jetzt, also habe ich das, Sie sehen, wir haben das maximal vereinfacht. Diese Ups und Refs sind verschwunden, ist ein Ref 1 da. Das sieht schon aus wie ein großer Schritt in Richtung unser Ziel. Und da fehlt aber noch irgendein Zwischenschritt und die muss ich jetzt sozusagen noch einfüllen. Und was ich da mache, ich könnte wieder von hinten hervorgehen und feststellen, dass dieses Ref 1 XY, was ist das? Naja, für das X setze ich dieses H Doppelpunkt Doppelpunkt T ein. Dann komme ich bei dieser fehlenden Aussage hier raus. Und jetzt ist die Frage, ist die gleich der, da, bei der wir von aus der anderen Richtung angekommen sind? Und da schaue ich mir, was fehlt da dazwischen? Naja, ich muss, um von hier nach da zu kommen, brauche ich zwei Schritte. Erstmal muss ich dieses Ref 1, die Definition von dem Ref 1 nachschlagen. Und dann muss ich das Argument h Doppelpunkt Doppelpunkt t in den Rumpf einsetzen. Das gibt diesen Match-Ausdruck. Und dann kann ich diesen Match-Ausdruck dann den Konzfall auswählen. Und das ist dann genau das, was hier steht. Und damit ist meine Kette von Gleichheitsumformungen geschlossen. Und die linke Seite ist gleich der rechten Seite. Und der Beweis ist fertig. Okay? Gibt es dazu eine Frage? Ja, jetzt haben wir, was wir hier natürlich auch wieder angenommen haben, ist, dass alle Funktionen, die in dem Ding vorgekommen sind, terminieren. Da gab es ja bei dem Match gab es ja irgendwelche, bei dem Let gab es bestimmte Annahmen, dass die Funktionen terminieren und das ist hier alles der Fall. Deswegen haben wir darüber in dem Beweis gar nicht mehr geredet. Aber implizit müsste man die Terminierung von allen diesen Funktionen beweisen. Für ab haben wir das bereits bewiesen. Für ref müsste man das noch gesondert beweisen. Und für ref 1. Okay, so jetzt ist die Frage, wir haben also jetzt in Wirklichkeit, haben wir jetzt dieses hier bewiesen. Aber das, was uns eigentlich interessiert, ist das hier. Wie folgt das eine aus dem anderen? Naja, das folgt, indem wir in dem unteren hier jetzt, das gilt ja für beliebige Ys und insbesondere gilt das, wenn wir hier die leere Liste einsetzen. Wenn wir da die leere Liste einsetzen, dann ist die rechte Seite natürlich gleich der rechten Seite. Die beiden linken Seiten sind noch nicht sofort gleich, ja? Weil hier haben wir ref x und hier unten haben wir dann ab ref x und die leere Liste. Und da sind wir natürlich jetzt wieder ein bisschen Das könnten wir jetzt verzweifelt sein, aber wir sind natürlich nicht verzweifelt, weil wir haben ja die Perfect Recall. Wir erinnern uns natürlich sofort, was wir hier in der Vorlesung jemals vorher auch schon bewiesen haben. Und da haben wir ja gerade das als allererste Übungsaufgabe gezeigt, dass das Append von einer Liste und von X und der leeren Liste X ist. Ja? Das heißt, dass die leere Liste ein neutrales Element bezüglich diesem Append ist. Links und rechts. Ja? Und damit ist das, gilt, dass dass diese linke Seite für Y gleich der leeren Liste gleich ref von X ist und damit die linke Seite in der roten Gleichung ist. Und damit gilt die Gleichheit. Okay? Als letztes Beispiel, um Ihnen einen Eindruck zu geben, dass diese Methoden wunderbar sind, aber nicht immer 100%, dass sozusagen noch ein zusätzliches kleines Element fehlt, was man hinzufügen muss. Und das ist, weil manchmal muss man mit Zahlen oder mit Werten umgehen, die nicht einfach nur Listen sind, sondern man muss auch Werte vergleichen, zum Beispiel auf kleiner oder größer oder gleich. Ja, und dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Zwei Zahlen können entweder gleich sein oder die eine ist kleiner oder die andere ist kleiner. Ja? Also sozusagen, es gibt da Möglichkeiten. Und wenn wir einen Beweis für alle Zahlen machen, dann sehen Sie, dass man möglicherweise hier zusätzliche Fallunterscheidungen braucht. Und das wollen wir uns hier an einem dem letzten Beispiel irgendwie anschauen. Okay, und zwar wollen wir nachweisen, dass die Sortierfunktion sortiert. Okay, das ist natürlich sortiert die Sortierfunktion. Ja, wir haben es ja so definiert. Aber ihr sagt irgendjemand, das glaube ich nicht. Jetzt beweis mir das mal, dass deine Sortierfunktion richtig ist. Ja, und dann stehen wir dumm da und sagen, ja, wir können Gleichheiten, aber dass etwas sortiert ist, wie sollen wir das beweisen? Ja, und das heißt, wir brauchen letztendlich diese Aussage, dass etwas sortiert ist, in unser Kalkül hineinbringen. Das heißt, wir müssen das ja irgendwie, damit wir darüber nachdenken können, spezifizieren, eine Formel hinschreiben, was es heißt, dass irgendetwas sortiert ist. Oder, anders ausgedrückt, wir könnten es auch uns auf den pragmatischen Standpunkt stellen, ach, wir definieren einfach ein Prädikat. Und das heißt sorted. Ja? Das hat mit Sortieren überhaupt nichts zu tun. Das ist wie so ein Test, den wir machen können. Sie sind ja bald mit dieser Vorlesung fertig und arbeiten dann möglicherweise als Tutor und dann irgendwie so ein unerfahrener Drittsemester, der Ihnen dann als Tutor begegnet, hat eine blöde Sortierfunktion geschrieben, 7 Seiten Text, den möchten Sie überhaupt nicht lesen, aber Sie haben diese Sorted-Funktion geschrieben und dann geben Sie ihm ein paar Beispiele, der liefert Ihnen ein Ergebnis zurück und Sie wenden Ihr Prädikat an und stellen fest, oh nee, das ist ja überhaupt nicht sortiert, 0 Punkte. Ja, deswegen ist das eine sehr nützliche Funktion. Und die hat nichts mit der Sortierung zu tun, sondern das ist ein Test auf Sortiertheit. Ja, und Sie sehen, wie das gemacht wird, um zu überprüfen, ob eine Liste sortiert ist. Schauen Sie sich die ersten zwei Elemente an und dann muss das erste kleiner gleich dem zweiten sein. Und wenn das der Fall ist, dann muss halt nicht das, was hinter den zwei Elementen ist, sondern dann können Sie das erste Element vergessen und von dem zweiten ab die Sortiertheit überprüfen. Das ist das, was hier steht. Ja? Also wenn das erste Element kleiner gleich dem zweiten ist, dann überprüfen Sie, ob das zweite Element gefolgt von dem Rest auch sortiert ist. Und wenn die Liste weniger als 2 Elemente hat, dann ist sie natürlich sowieso sortiert. Ja, das ist dieser Fall. Okay, das ist Ihr Test, mit der Sie als Tutor in der Lage sind, schnell einen Studierenden davon zu überzeugen, dass seine Sortierfunktion alles macht, nur nicht zu sortieren. Oder vielleicht eben doch zu sortieren, am konkreten Beispiel. Ja? Und wir wollen aber natürlich jetzt nachweisen, dass es nicht nur am konkreten Beispiel sortiert, sondern dass es sozusagen für jede Liste eine bestimmte Funktion dafür eine bestimmte Funktion die Liste sortiert. Ja? Und das ist jetzt ist natürlich der ich werde Ihnen davon auch nicht alles zeigen, aber sozusagen die Kerngeschichte ist diejenige, der Kernbeweis, den Sie führen müssen, ist, dass die Merge-Funktion das Richtige macht. Hier ist nochmal zur Erinnerung die Merge-Funktion, die ich Ihnen auch hingeschrieben habe hier. Schauen wir uns an, wie die aussieht. Die Merge-Funktion, die nimmt zwei Listen, die schon sortiert sind. Also das heißt, Sie haben nicht beliebige X und Y, die Sie hier zusammenmischen, sondern X und Y, die bereits sortiert sind. Und wenn Sie etwas beweisen wollen über dieses Ding, dann müssen Sie natürlich solche Annahmen an die korrekte Funktionsweise dieser Funktion ebenfalls in Ihrem Beweis verwenden. Okay? Also Sie nehmen solche zwei und mischen die zusammen und dann ist das Ergebnis auch sortiert. Das ist die Eigenschaft von der Merge-Funktion, die wir immer so gesagt haben und die wir jetzt möglicherweise beweisen wollen. Und das heißt, wir sehen jetzt hier, dass die allgemeine Form von diesen Beweisen, die wir hier zu führen haben, eigentlich von so einer Form sind. Sie haben eine Liste von Annahmen typischerweise an Variablen. Aber typischerweise könnten ja auch kompliziertere Sachen sein. Das sind, wenn Sie so wollen, das sind Aussagen, die Sie jederzeit im Beweis verwenden können. Ja? Wenn Sie Ihre Umformungen machen und Sie müssen irgendwie an irgendeiner Stelle, ist erforderlich, dass Sie annehmen, dass irgendwie eine Liste sortiert ist, dann können Sie diese Annahmen hier verwenden. Okay? Und also unter diesen gewissen Annahmen müssen Sie schließen, dass diese Aussage hier hinten gilt. Diese Aussage hier gilt. Na, die richtige Farbe hier. Dass das hier gilt. Und Sie sehen hier, das ist, wenn Sie das jetzt wieder rein mit nüchternen Augen ansehen, dann ist das nichts anderes als ein Ausdruck. Ja, zwei geschachtelte Funktionsaufrufe und Sie müssen zeigen, dass der äquivalent ist zu true. Und dann sind Sie fertig. Ja? Und was müssen wir jetzt tun? Und jetzt sind wir natürlich, das ist ein Äquivalenzbeweis, so von dieser Sorte, wie wir sie die ganze Zeit geführt haben, und wir können jetzt einfach unsere Ärmel hochkrempeln und das versuchen. Ja, jetzt ist das hier wieder so ein etwas komplizierterer Beweis, der hat nämlich sowohl ein X wie ein Y. Und wir stehen wieder vor der Frage, wie lassen wir die Induktion laufen? Und dann müssen wir uns halt dieses Merge, ich gehe nochmal ein Ding zurück, wir müssen uns anschauen, wie läuft das Merge? Macht es eine Rekursion über das X oder macht es eine Rekursion über das Y? Und was ist die Antwort? Beides, genau, danke. Beides. Weil manchmal wird es an dem X kleiner gemacht und manchmal wird es an dem Y kleiner gemacht. Und tatsächlich können wir von vornherein nicht wissen, ob es ans X geht oder ans dem X an den Kragen geht oder dem Y an den Kragen geht. Ja, das ist mal so. Das heißt, bei einem Schritt Rekursionsaufruf zum nächsten ist es nicht so, dass immer das X kürzer wird oder immer das Y kürzer wird. Das Einzige, was wir sagen können, ist, eins von beiden wird immer kürzer. Oder die Summe wird immer kürzer. Okay? Und das bringt uns auf die Idee, ja, vielleicht lassen wir die Induktion laufen, weder über das X noch über das Y, sondern über die Summe von den Längen von X und Y. Okay? Das ist die Überlegung. Und das habe ich dann hier hingeschrieben. Und wir versuchen das jetzt einfach tapfer. Ja? Und dabei nehmen wir immer an, dass das X und Y sortiert ist. Und wir müssen dann halt folgern, dass dieses Sorted von Merge sich eben zu True auswertet. Und jetzt hier in diesem Falle, wenn wir also die sagen, die Summe ist 0, die Summe der Längen von X und Y ist 0, keine von den Längen kann negativ sein, also sind beide Längen 0, also sind beides die leere Liste. Ja, das sind wir also an dieser Stelle. Und wir können jetzt hier, das ist jetzt sozusagen ein guter Fall, der uns sehr vertraut vorkommt, wir fangen hier an. Wir setzen die leeren Listen ein und dann, das habe ich jetzt einfach direkt hingeschrieben, Merge von den zwei leeren Listen ist die leere Liste. Ja, das geht natürlich jetzt wieder über zwei Umformungen, aber im Endeffekt kommt da raus, dass das die leere Liste ist. Also sind wir dann hier bei Sorted von der leeren Liste und das ist, dann schauen wir uns die Definition von Sorted an. Wenn da die leere Liste drin steht, dann kommt da True raus. Also kriegen wir als Ergebnis True. Okay? Das heißt schon mal, die Basis der Induktion, die gilt. Das ist immerhin schon mal, das macht uns immerhin schon mal ein bisschen zuversichtlicher, dass es im Allgemeinen auch gilt, weil wenn schon der Basisfall scheitert, dann sind wir natürlich verloren. Okay, jetzt ist der Fall größer als 0. Und jetzt fängt etwas an, was Sie vielleicht erschöpft und was das Beweisen mühsam macht und weshalb man an dieser Stelle nach Möglichkeit Unterstützung sucht von Tools, die einem helfen, von allen Buch zu führen über alle Fälle, die man schon betrachtet hat und die man noch betrachten muss oder möglicherweise Teile von diesen Fällen automatisch abarbeitet. Das sind solche Tools wie zum Beispiel das Isabel-Tool, was hierbei in der Gruppe von dem Tobias Nipko entwickelt wird. Ja, auf dem Papier ist das etwas mühsamer und erfordert natürlich eine gewisse Zähigkeit. Und wir versuchen das also jetzt einfach mal, zumindest den Anfang davon. Ich habe hier auf den Folien alle Fälle, aber ich werde nicht mit allen, die einem dann repetitiv vor und das wird sie vielleicht langweilen. Aber also sozusagen der erste Fall ist, was passiert, wenn das X gleich die leere Liste ist? Und dann, das Y ist sozusagen nicht leer. Dann können wir also Dann können wir Folgendes machen. Wir fangen wieder mit diesem Sorted XY an. Wir ersetzen das X durch die leere Liste. Da kommen wir hier raus. Und dann schauen wir uns die Definition von dem Merge an. Was passiert, wenn da im ersten Argument die leere Liste ist? Dann ist das einfach Y. Und wir haben deshalb die rechte Seite jetzt das umgeformt in Sorted von Y. Weil Merge, leere Liste Y, sich in Y verwandelt. Und Sorted von Y ist die Frage, was können wir damit machen? Wieso kann ich jetzt schließen, dass das Äquivalent zu True ist? Ja, das ist doch die Annahme. Ich hatte doch angenommen, dass sowohl das X wie das Y sortiert sind. Jetzt steht hier Sorted von Y, also wird das True geben, weil das nach unserer Annahme der Fall ist. Ja? Deswegen stimmt das hier. Und genauso, wenn das Y die leere Liste ist und das X nicht die leere Liste ist, dann gilt genau das Gleiche. Ja, das ist dann nur mit vertauschten Rollen. Okay, damit haben wir diesen Fall. Dann bleibt sozusagen nur noch der Fall, wo sowohl das X wie das Y verschieden von der leeren Liste sind. Okay, jetzt haben wir so zwei Listen, die nicht leer sind. Was macht jetzt das Merge? Wir erinnern uns, das Merge vergleicht die ersten Elemente. Und es verhält sich natürlich unterschiedlich, ob das erste Element von dem X1 kleiner ist als das erste Element von dem X2 oder umgekehrt. Und da fängt es jetzt an, wo wir weitere Fallunterscheidungen machen müssen. Also nehmen wir jetzt erstmal zusätzlich an, dass das X1 kleiner gleich dem Y1 ist. Und behalten im Hinterkopf, dass wir dann auch noch den umgekehrten Fall behandeln müssen. Ja? Wenn wir das also als zusätzliche Annahme machen, dann können wir halt argumentieren, okay, ich fange mit der linken Seite an, ich setze hier die X und Y ein, ich habe hier innen drin diesen Aufruf Merge X1 XS und Y1 YS. An dieser Stelle schaue ich nach, was ist die Definition von dem Merge und dann setze ich da in den Rumpf die Argumente ein und dann kann ich die Fallunterscheidung auflösen und finde, weil x1 kleiner gleich y1 ist, dass dieser Kasten gleich diesem Kasten ist. Dass also das x1 das erste Element sein wird und dann ein rekursiver Aufruf von dem Merge von XS und Y stattfindet. Und meine Frage lautet jetzt, also ich bin damit angekommen, die Umformung hat mir also jetzt diesen Ausdruck, dieses Ding hier geliefert. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich weiter? Jetzt wissen wir aber, jetzt kann ich an dem Merge innen erstmal gar nichts machen, aber ich sehe hier außen, dieses Sorted verlangt, um zu überprüfen, ob eine Liste sortiert ist, reicht es nicht nur, das erste Element anzugucken, sondern ich muss auch das nächste Element angucken. Das nächste Element kenne ich aber noch nicht. Ja, das wird erst erzeugt von dem Aufruf Merge von X, S und Y. Und das heißt, ich muss jetzt hier weitere Fallunterscheidungen machen. Nämlich Fallunterscheidungen darüber, wie zum Beispiel das XS aussieht oder wie das Y aussieht. Ja? Und ich mache jetzt hier vielleicht noch einen Fall oder vielleicht noch zwei Fälle, schauen wir mal nach. Also der nächste Fall, den ich mir anschaue, ist, jetzt mache ich erstmal wieder die ganzen Farben weg, der nächste Fall ist, okay, was passiert, wenn das XS die leere Liste ist? Ja, dann kann ich an der Stelle weitermachen. Dann kann ich das XS jetzt auch noch durch diese leere Liste ersetzen. Und dann habe ich innen drin einen Merge von der leeren Liste und Y. Das kann ich wieder vereinfachen zu Y. Und dann sind wir bei dem Aufruf sorted von X1 und Y. Okay. Und Y, wissen wir, ist von dieser Form. Und das X1 ist kleiner gleich dem Y1. Ja? Also kann ich dieses Ding hier, diesen Schritt habe ich mir jetzt, damit es auf die Folie passt, nicht hingeschrieben, aber das ist dann sozusagen, indem ich das Y einsetze, sorted X1, Y1, YS. Ja, ich hoffe, Sie können mein Sorted erkennen. Und da sehe ich also jetzt die ersten zwei Elemente, nämlich das X1 und das Y1. Und ich weiß, dass das X1 kleiner gleich dem Y1 ist. Deswegen wird das Sorted. Dann, deswegen ist dieser Sorted-Aufruf dann äquivalent zu dem, oder der ist dann dasselbe wie das Sorted von Y1, YS. Das erste Element wird weggenommen, da ist die Kleiner-Gleich-Beziehung ja erfüllt und ich muss nur noch für den Rest der Liste die Sortiertheit prüfen. Und das ist das Y1, Doppelpunkt, Doppelpunkt, YS. Und jetzt erinnern wir uns, Y1 gefolgt von YS ist gerade das Y. Das heißt, wir sind jetzt angekommen bei dieser Aussage hier. Und jetzt sind wir vielleicht erschöpft. Jetzt muss ich diese Sortiertheit von Y überprüfen. Aber die Antwort ist, nein, das muss ich nicht. Das ist ja unsere Annahme, dass das Y sortiert ist. Ja? Also ist das jetzt gleich true. Und wir haben also unter dieser Bedingung und dieser Bedingung gezeigt, dass die Behauptung gilt. Das heißt, wir müssen als nächstes die anderen Fälle, die wir jetzt nicht betrachtet haben, auch noch betrachten. Also das heißt, wenn dieses XS nicht die leere Liste ist, dann hat es ein erstes Element und einen Rest. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, das erste Element davon, wie verhält sich das zu dem Y1? Ja, und dann habe ich jetzt hier, da gibt es Möglichkeiten, entweder ist es kleiner als Y1 oder größer als Y1. Oder gleich. Nehmen wir an, das wäre kleiner gleich dem Y1. Und dann gilt also insbesondere, dass das X1 kleiner gleich dem X2 ist. Warum ist das X1 kleiner gleich dem X2? Weil X sortiert ist. Und X hat die Form X1, X2, XS'. Und dann sortet, dafür aufgerufen, führt dazu, dass das X1 kleiner gleich dem X2 sein muss. Das folgt aus dem Sorted von dem X. Das ist X. Hier ist XS und hier ist XS'. Und hier? Das ist wegen XS'. XS ist das. XS ist von der Form. Sorted von Sie haben recht. Nee, also dieses hier, das folgt, weil sorted von x gilt und x ist von der Form x1, x2, xs'. Ja? Deswegen gilt diese Aussage hier. Und diese Aussage hier gilt, weil ebenfalls deswegen, weil nämlich dann, wenn sorted von x ist, dann muss auch dieses hintere Ding sortiert sein. Und das hintere Ding ist gerade dieses x2 gefolgt von xs' ist gerade xs. Ja, die Sortiertheit von x lässt sich also zerlegen oder aus der folgen diese beiden Aussagen, die wir deshalb also jetzt weiter verwenden können. Okay, und wir starten an dieser, wir sind an dieser Stelle und wollen an der weitermachen und haben jetzt eine Zerlegung für dieses xs und setzen das ein und kommen deshalb jetzt bei dieser Aussage hier an. Ja, da habe ich nichts anderes gemacht, als an dieser Stelle hier den Wert für dieses xs eingesetzt. Und jetzt versuchen wir das weiter umzuformen, ob wir da weiterkommen. Und dann stellen wir fest, okay, weil das jetzt innen drin können, wir wissen jetzt, wie sich das x2 zu dem ersten Element von dem y verhält. Und deswegen können wir jetzt versuchen, dann können wir diesen Merge-Aufruf weiter wissen, wie wir den umschreiben können. Wir wissen nämlich, dass das nächstkleinste Element, was da in dem Ding drin ist, gerade das x2 ist. Das heißt, das ist dann gleich dem x2 und dann gibt es einen rekursiven Aufruf, wieder mit dem y als zweitem Argument und in dem ersten Argument das xs. Okay? Und jetzt sind wir hier in der guten Situation, dass tatsächlich jetzt in dem äußeren, der äußere Sortierungsaufruf, Sortedness-Aufruf findet im Argument zwei, wir wissen, welches die zwei ersten Elemente sind des Argumentsaufrufs sorted, nämlich das x1 und das x2. Und wir wissen auch, dass die in dieser Beziehung sind, wie sie das glücklicherweise in der Beziehung sind, wie die das von dem sorted erwartet wird. Und deshalb ist der, wenn wir jetzt die Definition von dem sorted aufhalten, das Argument einsetzen und dann das weiter ausrechnen, stellen wir fest, ja, der in diesem Falle ist dieser Sortedness-Aufruf äquivalent zu diesem rekursiven Aufruf von sorted, nämlich die Argumentliste, von der das erste Element entfernt wurde. Das heißt, wir sind bei diesem Ausdruck gelandet. Ja, Sie sehen hier, also da ist alles genauso, ich mache mal diese roten Dinger weg. Geht das? Diese roten Dinger, die stören uns jetzt hier. Wir sind jetzt hier gelandet. Und wie geht's jetzt weiter? Okay, jetzt wir wollen rauskommen bei true. Und wir wollen wir beobachten, dass dieser Ausdruck jetzt hier, dass dieser Ausdruck eben jetzt gerade, das Argument von dem sorted, ist jetzt gerade der Merge-Aufruf für das XS. Ja, weil der Merge-Aufruf für das XS und das Y würde eben gerade das X2 liefern. Das heißt, diesen gelben Aufruf kann ich wieder zurückfalten, wenn Sie so wollen, in dieses Sorted von Merge, XS und Y. Und jetzt kann ich für dieses, jetzt fällt mir an dieser Stelle auf, dass ich weiß, dass dieses weiß, dass dieses XS sortiert ist. Das Y ist sowieso sortiert. Und damit habe ich hier, ist dieses Rote eine Instanz von unserer, der Behauptung, die wir beweisen wollen, nur für Argumentlisten, deren Summe, deren, wobei die Länge der, die Summe der Längen der Argumente kleiner ist als vorher. Vorher hatten wir x plus y, jetzt haben wir xs plus y, das ist um 1 kürzer. Und deswegen gilt hier, dass das Merge tatsächlich eine sortierte Liste zurückliefert und damit ist das Äquivalent zu true. Und wir sind für diesen Fall durch. Und die anderen Fälle werden wir jetzt hier nicht mehr behandeln, aber ich zeige Ihnen nur, welche Fälle es sind. Es sind nicht unendlich viele, sondern halt nur ein paar. Ich muss also als nächstes zeigen, alles ist gleich, nur ist hier diese Annahme x2 kleiner gleich y1 ist nicht der Fall. Wir müssen also den Fall betrachten, wo x2 größer als das y1 ist. Und dann müssen wir als nächstes uns anschauen, dass ich ein, das ist jetzt dieser Fall 4, dass nicht das x1 kleiner gleich dem y1 ist, also dass nicht das erste Element von den Listen da zugunsten, der Vergleich zugunsten von dem x ausfällt, sondern dass er zugunsten von dem y ausfällt. Das ist dieser Fall 4. Und 4,1 ist, dann betrachte ich wieder, dass der Rest von dem y gleich leer, die leere Menge, die leere Liste ist. Und als letztes, wo der Fall, wo die, der Rest von dem y eben nicht leer ist. Und dann muss ich halt wieder mich fragen, ist das x1 größer als das y2 oder nicht? Ja, und dann, wenn ich alle diese Fälle tapfer abgearbeitet habe, dann habe ich alle Fälle abgedeckt und in jedem Falle kann ich schließen, dass die Behauptung gilt und damit bin ich dann fertig. Ja, also im Prinzip, die Hauptaufgabe ist hier, tapfer zu sein und festzustellen, dass man hier nicht unendlich viele Fälle betrachten muss, sondern endlich viele und nach zwei nicht schon zu verzweifeln, sondern hier in diesem Falle braucht man halt, was weiß ich, 8 oder was. Und da muss man, und das macht diese Art von Beweisen mühsam, aber machbar und partiell, weil das alles verhältnismäßig mechanisch ist, gut automatisierbar. Und deswegen hat Isabel zum Beispiel, da kann man diese Beweise ganz hinschreiben, aber man kann auch bei vielen Stellen sagen, ich stelle mal diese Behauptung auf und Isabel beweist es dann selbst. Okay, also das war jetzt schon das der schwierigste Beweis von dieser Sorte. Und vielleicht ein Hinweis noch, auch hier wäre, ist es gut zu wissen, dass die Funktionen, die wir hier haben, alle terminieren. Aber das lässt sich wieder nach diesem, mit diesem Schema auf dieselbe schematische Weise machen, wie alle unsere bisherigen Terminierungsbeweise. Und die zusätzliche Technik, die jetzt hier eben vorkam, war, dass wir bedingte Gleichheiten haben, Gleichheiten, die nicht immer gelten, sondern nur unter Annahmen. Und diese Annahmen kann man aber selber wieder als solche Gleichungen hinschreiben. Und die kann man, dann im Laufe des Beweises benutzen. Ja? Das ist das eine. Und dass man eben einmal diese Annahmen hatte und zum anderen Fallunterscheidungen brauchte, in der man sozusagen die Menge der Argumente, also die Menge der X, für die man etwas zeigt, einschränkt. Man unterscheidet die X, die diese Eigenschaft haben und die X, die diese Eigenschaft nicht haben. Und man macht diese Fallunterscheidung nicht, weil es einem Spaß macht, sondern weil der Algorithmus diese Fallunterscheidung macht. Und man muss ja jede Möglichkeit, wie der Algorithmus sich verhält, im Beweis nachvollziehen. Deswegen ist es auch an dieser Stelle klar, wenn der Algorithmus, wenn Ihr Programm kompliziert ist, dann wird auch der Beweis nicht einfach sein. Und deswegen sozusagen, um eine aus dem Nähkästlein zu plaudern, Leute, die sich da versuchen, komplizierte Betriebssysteme oder sonst irgendetwas als korrekt zu beweisen, die sind deshalb unglaublich daran interessiert, nicht irgendein Programm zu finden, das die Aufgabe erfüllt, sondern möglichst einfache Programme, um sich die Arbeit, den Beweisaufwand dann leichter zu machen. Das heißt, wenn Ihnen so ein irgendjemand mit der Peitsche im Nacken sitzt, Sie müssen nicht nur ein Programm abliefern, das läuft, sondern Sie müssen auch gleichzeitig noch den Korrektheitsbeweis mitliefern, dann werden Sie sich schon überlegen, dann werden Sie an jeder Variable knausern und an jeder Rekursion, die Sie in Ihr Programm einführen, weil Sie das wieder mit irgendeiner extra Beweisauftrag versieht. Das ist sozusagen eine Disziplinierung und eine Schule der Einfachheit, wenn man genötigt ist, die Sachen, die man hinschreibt, auch zu beweisen. Okay. Gibt's irgendwelche Fragen? Lauter. Also Sie fragen, und das ist natürlich ein Stück weit eine philosophische Frage, muss man auch noch beweisen, dass Sorte tatsächlich die Sortiertheit ausdrückt? Aber dann können Sie sich nochmal fragen, wie wollen Sie überhaupt die Sortiertheit spezifizieren? Und das ist die Frage, ist tatsächlich ein gewisses Problem bei allen diesen Korrektheitsbeweisen. Sie müssen auf irgendeine Weise eine Formel hinschreiben oder in irgendeinem Formalismus hinschreiben, was die Eigenschaft sein soll. Das ist irgendeine Spezifikation, entweder eine logische Formel oder wie hier ein kleines Programm. Und da kommen Sie eigentlich nicht drum rum. Und wenn Sie eine Logik haben, dann kann, und die Logik, die Formel, die Sie hinschreiben, in irgendeiner, was immer Sie als Logik benutzen, und wenn die Formel eben über zwei Seiten geht, dann ist nicht mehr ganz klar, ob die Formel richtig ist. Und dann haben Sie natürlich ein Problem, dass Sie sozusagen versuchen, das Programm gegen eine Eigenschaft zu überprüfen und die Eigenschaft ist falsch. Ja, das ist natürlich schlecht. Das heißt, im Prinzip ist das hier tatsächlich, kommen wir hier an ein fundamentales Problem, auch die Spezifikation kann falsch sein. Und es ist einfach nur die Frage, ist die Sprache, in der wir die Spezifikation hinschreiben, verständlicher, intuitiver, besser geeignet, das hinzuschreiben, als das eigentliche Programm, was nachher ausgeführt wird. Wir vergleichen also im Prinzip immer zwei Programme, egal wie wir das sehen. An diesem Punkt kommen wir nicht dran vorbei. Okay? Und deswegen gibt es dann auch sowas wie Spezifikationsdebugging. Also zum Beispiel, dann macht man einfach das, was Sie sowieso immer machen, wenn Sie ein Programm schreiben, lassen Sie es auf ein paar Beispielen laufen. Und so könnte man das auch anschauen, ob eine Spezifikation irgendwie sinnvoll ist. Und die Leute machen das, weil natürlich Aussagen, die falsch sind, kann man nicht beweisen. Ja? Aber das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Gibt es weitere Fragen? Dann gehen wir zum letzten Highlight dieser Vorlesung. Wir wollen noch ein bisschen programmieren. Und jetzt sequenziell zu programmieren in funktionalen Sprachen, so wie wir das bisher gehabt haben, das können wir jetzt. Das ist jetzt langweilig. Also das nächste ist einfach, wir müssen nebenläufig programmieren. Und nebenläufig, das ist jetzt, sage ich jetzt einfach so, als wie eine Challenge. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass alle Programme, die sie einsetzen, oder sagen wir mal so gut wie alle, nebenläufig sind. Und sei es nur, dass Sie Ein- und Ausgabe machen oder dass Sie irgendwie diese Benutzerinteraktion, die GUI, irgendwas, da ist immer Nebenläufigkeit drin. Und sozusagen zu glauben, ich bin ein guter sequentieller Programmierer und damit komme ich durch, früher oder später holt Sie das Schicksal ein und dann müssen Sie doch was Nebenläufiges programmieren. Und das heißt, einen guten Informatiker zeichnet aus, dass Sie nicht nur sequenziell denken kann, sondern natürlich nebenläufig. Das ist doch klar. Ja? Und wir müssen deshalb vertraut sein mit allen möglichen Formen der Nebenläufigkeit. Weil es gibt nicht nur eine Art und Weise, wie man mit der Nebenläufigkeit umgehen kann, sondern mehrere. Und in Java gibt es eine Sorte und hier werden wir jetzt eine andere Sorte kennenlernen. Und deswegen ist das ist eine, die nicht auf Shared Data beruht, sondern die auf Kanälen, Kommunikation über Kanäle beruht. Das gibt es in OCaml, das gibt es auch in anderen Sprachen. Wir betrachten es jetzt hier halt einfach mal im Zusammenhang mit OCaml. aber Sie sollten das sehen, als dass ein weiterer wesentlicher Baustein Ihrer Ausbildung ist zu einem begnadeten Informatiker. Okay? Und ihr hoffentlich Ihr Verständnis über Nebenläufigkeit stärkt. Und ich muss jetzt mal kurz schauen, ob ich jetzt, ich habe ja wieder im Eifer des Gefechts nicht in dieses Feedback reingeschaut, aber da ist auch nichts, steht auch nichts drin. Gut. Jetzt ist ganz pragmatisch, wie kriegen Sie Ihr Kammelsystem nebenläufig? Und da gibt es es ist ein wenig so wie bei Java auch, es ist irgendwie nicht ganz im Kern der Sprache, aber da gibt es Bibliotheken. Und da gibt es also insbesondere diese Bibliothek threads.cma, die Sie, wenn Sie kompilieren, da vorne mitkompilieren und dann kriegen Sie die Module, die OCaml, die Standard-Library-Bibliothek zur Verfügung stellt, um Threads zu implementieren. Und eine Zeit lang war es so, dass diese interaktiven Umgebungen, die konnten keine Threads, das war immer doof, weil dann konnte man nicht richtig damit rumspielen. Aber das UTOP ist jetzt also Thread-tauglich. Das kann man da leicht einschalten und dann kann man da auch mit rumspielen. Gut, schauen wir uns das erste Programm. Und also nochmal, hier geht es jetzt, es ist ein gewissermaßen ein alternativer Ansatz, um nebenläufig zu programmieren. Und wir schauen uns jetzt an, und eben das funktioniert eben mit Kanälen. Und wir schauen uns jetzt an, wie das funktioniert. Okay, also wir schreiben uns das erste Modul, das ist sozusagen das Hello World Programm für nebenläufiges OCaml. Und das Erste, was wir dabei feststellen, ist, dass wir natürlich die Thread-Bibliothek, die Funktionalität von dem Modul Thread verwenden wollen. Und ich will das nicht immer thread.irgendwas hinschreiben, also öffne ich dieses Modul. Und dann, was mache ich hier? Fangen wir mal an. Ich schreibe irgendwie ein Main. Das ist im Prinzip ja nur eine Variable. Und die wird ausgewertet, wenn wir das Programm starten. Was macht das? Die entscheidende Sache passiert hier. Create Echo, Klammer auf, Klammer zu. Was ist das? Create erzeugt einen Thread. Und jetzt ist die Frage, was soll der Thread machen? Und der Thread macht einfach das Folgende. Er nimmt diese Funktion und wertet sie auf diesem Argument aus. Das ist alles. Ja? Also es gibt kein Run-Ding da und kein Thread-Objekt, nix. Es gibt einfach nur eine Funktion, die aufgerufen wird für ein Argument. Und das ist so ähnlich wie pthread create. Wer von Ihnen hat schon mal mit pthreads gearbeitet? Da kennen Sie das, pthread create. Da geben Sie auch eine Funktion mit und ein Argument. Das machen Sie hier auch. Was liefert pthread create als Ergebnis zurück? Die Thread-ID. Die braucht man, damit man den Thread irgendwie ansprechen kann. Und genau das macht hier dieses Create auch. Und das ist hier dieses T1. Das ist irgendwie ein Typ, das OCaml uns zur Verfügung stellt, wie immer der aussieht, das wissen wir gar nicht. Aber es gibt bestimmte Funktionen, die man mit solchen Thread werten, das ist einfach nur ein Wert, machen kann. Okay? So, das heißt, ich hoffe, Sie haben jetzt also diese Zeile verstanden. Das war jetzt kein Problem für Sie. Hier wird ein Thread erzeugt, der führt diese Funktion Echo auf dem Argument Klammer auf, Klammer zu, in einem separaten Thread aus. Jetzt gibt es hier noch ein weiteres Ding, das ist dieses Join. Was macht das Join? Ja, jetzt ist dieses Schlüsselwort Join, das ist Ihnen schon vielfältig begegnet. Das wartet, bis ein anderer Thread sich beendet hat. Und hier sehen Sie jetzt, da muss ich natürlich wissen, was das für ein Thread ist, auf dessen Ende ich warte. Und das ist eben jetzt gerade diese Thread-ID. Also das Join nimmt eine Thread-ID und wartet, macht also gar nichts, bis der Thread zu Ende ist. Und jetzt habe ich hier, was habe ich sonst noch gemacht, hier in diesem kleinen Programm? Ich habe versucht, wenn man das jetzt laufen lassen möchte, dann möchte man ja sehen, was der eine Thread macht, was der andere Thread macht. Und deswegen habe ich diese Funktion Echo, die dieser Thread T1 ausführen soll. Die schreibt einfach auf die Ausgabe, was schreibt sie? Readline und danach ein Newline. Was ist das? Die wartet erstmal auf mich, den Thread, den ich da starte, der wartet auf mich, bis ich irgendwie ABC eingegeben habe und dann macht es einen Newline dahinter und gibt das gerade nochmal aus. Deswegen heißt es ja auch Echo. Ja? Und was macht das Hauptprogramm? Nachdem also das Join stattgefunden hat, das schreibt auch irgendwas auf die Ausgabe, nämlich ein Int, da gibt es ja diese Funktion printInt, und zwar ist es die ID dem eigenen Thread. Also da sehen Sie gleich zwei neue Funktionen, einmal dieses Self und einmal dieses ID. Das sind beides Methoden des Moduls Thread. Self, da hätten Sie wahrscheinlich sofort geraten, das ist die Thread-ID des aktuellen Threads. Auf die muss man irgendwie zugreifen können, weil das Create liefert ja die Thread-ID dem Erzeuger zu, aber der Thread selbst kennt seine eigene ID damit natürlich noch nicht. Aber um die festzustellen, muss man auch irgendwie feststellen. Da gibt es auch in Java eine Funktion, wie heißt die da? Wo sind die Java-Experten? Current Thread. Ja? Und das ist das Self. Und dann ID, was macht das? Naja, jetzt habe ich irgendwie das Self, liefert irgendwie so einen abstrakten Wert, den ich gar nicht kenne. Dieses ID macht dann daraus irgendwie eine ID, eine Nummer. Ja, also hier sind sozusagen die Funktionen, die ich hier verwendet habe. Wir haben also einmal dieses Modul Thread, dann dort gibt es die Funktion Create, die nimmt eine Funktion und ein Argument und wendet die Funktion auf das Argument an. Und bemerken Sie bitte, die Funktion kann irgendeinen Rückgabewert haben, dieser Rückgabewert wird aber an niemanden zurückgeliefert, ja, sondern zurückgeliefert von dem Create wird nur das T. Das heißt, der Typ, den abstrakten Thread-Wert für das Thread, der da erzeugt wurde. Okay? Und dann hatte ich die andere Funktion, die wir hier gesehen haben, war diese Funktion self. Die schaut nach, was denn die Thread-ID des aktuellen Threads ist. Und dann diese Funktion ID, die wandelt diese Thread-ID in irgendeine Zahl um. Und natürlich der Main-Thread, können Sie sich vorstellen, der am Anfang läuft, der hat dann diese Thread-ID 0. Okay, was hatten wir noch gesehen? Dann hatten wir noch das Join gesehen. Das kriegt als Argument so eine Thread-ID und dann warte ich. Das heißt, das ist geliefert Unit zurück. Aber sozusagen der Thread, der dieses Join ausführt, der ist gewissermaßen blockiert, so lange, bis der andere Thread fertig ist. Wenn der nie fertig wird, dann verhungert auch der wartende Thread. Und dann gibt es hier weitere Sachen, die ich Ihnen vielleicht hier einfach nur aufgeführt habe. Das ist Exit. Damit kann man irgendwie den aktuellen Thread verlassen. Also ich bin irgendwo, das ist so ein Exit, gibt es auch in Java, da ist auch Exit interessanterweise. Und dann kann man dann sogar noch ein Int mitgeben, dann wird es irgendein Fehler oder sonstiger Wert, wird da zurückgeliefert. Dann gibt es noch ein Delay, da kann ich eine Anzahl von Sekunden warten. Ja, das ist, dieses Delay entspricht in Java welcher Funktion? Sleep, danke. Also hier findet kein Schlafen statt, perfekt. Also Sleep ist die Funktion, Delay, das ist Sleep und dann gibt es dann noch Kill. Ich glaube, eine Zeit lang gab es auch in Java die Möglichkeit, dass man einen Thread killen kann. Das haben die aber als deprecated irgendwann mal relativ schnell abgeschafft, weil das zu merkwürdigen Situationen führt. Hier gibt's das. Ich kann also eine Thread-ID, da kann ich schicken, hier, du wirst abgeschossen. Das ist ein bisschen gefährlich. aber man kann das machen. Okay? Und ja, also hier habe ich Ihnen das nochmal hingeschrieben, wie man das sozusagen tendenziell programmiert. Man muss außerdem in der interaktiven Umgebung dann dieses, da gibt es irgendwie so ein Kommando, mit dem man Doppelkreuzen da anfängt. Da muss man das aktivieren mit diesem Thread. Und wenn man kompiliert, dann muss man zusätzlich diese Option minus Thread machen. Und das liegt daran, dass dass das OCaml ein etwas anderes Laufzeitsystem erzeugt, wenn es nebenläufig ist. Und das wird damit aktiviert. Und schließlich gibt es noch etwas, man muss hier irgendwie Betriebssystemsfunktionalität wohl in irgendeiner rudimentären Form haben. Deswegen sollte man hier auch noch die Bibliothek unix.cma mitladen. Also mitkompilieren und dann kann man hier sein Echo kompilieren und dann wird erzeugt ein Executable, was man ausführen kann. Und das heißt, bei Unix heißt es immer a.out, kann man auch umbenennen, aber a.out ist der Default-Name und das können Sie dann laufen lassen und dann passieren diese Dinge, die wir hier erwarten, nämlich wenn wir da dieses Echo-Programm fängt an, das Main auszuwerten. Das Main wird als erstes einen Thread erzeugen. Der Thread führt diese Funktion Echo aus. Echo wartet darauf, dass ich irgendetwas in die Eingabe schreibe. Und der Main-Thread, der wartet ja auf, dass sie auf die Beendigung von dem gestarteten Thread. Also das heißt, solange ich gar nichts eingebe, passiert hier nichts. Aber sobald ich dieses ABC aufzähle, die Echo-Funktion zufrieden, liefert das wieder zurück, terminiert, beendet sich, Main, das Join von dem, was danach stattfindet, beendet sich ebenfalls und dann wird die ID des Hauptthreads ausgegeben und die ist, wie ich Ihnen versprochen habe, 0. Und ja, vielleicht sozusagen beiseite, das ist sozusagen für das Gefühl beim Programmieren uninteressant, für die technische Verwendung ist es natürlich schon interessant und das ist, dass die OCaml-Threads sind keine Native-Threads, sind keine Betriebssystem-Threads. Die arbeiten seit Jahren daran. Das liegt daran, dass die Effizienz von OCaml an einem guten Garbage Collector liegt. Und wenn Sie echte Concurrency haben, bräuchte OCaml einen nebenläufigen Garbage Collector, den es in der gewünschten Effizienz offenbar noch nicht gibt. Das ist der Grund. Aber es gibt hier dieses Gelbe, ist nur eine Frage der Zeit, wann diese Threads auch als Native Threads zur Verfügung stehen. Gegenwärtig ist es, aber tendenziell gesehen ist es so, dass in OCaml Erzeugung von neuen Threads billig ist. Sie können leicht hunderte von Threads erzeugen, die werden intern irgendwie verwaltet und da brauchen Sie sich keine Gedanken darüber machen. Das ist tendenziell eine billige Operation. Während in Betriebssystemen ist die Erzeugung von Threads möglicherweise nicht ganz so leichtgewichtig und in Java, das ist so mittelmäßig gewichtig. Okay, so das waren jetzt einfach nur Threads, die wurschteln da so vor sich hin. Die können ja nicht mal einen Rückgabewert liefern. Ja, die Funktion, die man aufruft, die kann ja nicht mal einen Rückgabewert liefern und man kann auf sie warten. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein kompliziertes Programm habe, dann sollen, und ich habe mehrere Threads, dann müssen die natürlich irgendwie miteinander kommunizieren. Die müssen Daten austauschen, die müssen zusammenarbeiten. Sonst ist das nebenläufige Programmieren-Verhältnis ja nicht so super spannend. Ja? Und da ist die Methode der Wahl, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, in diesem System von Nebenläufigkeit. Es gibt auch andere Systeme, auch in OCaml andere Systeme, aber in diesem System geschieht das mit Hilfe von Kanälen. So, was ist ein Kanal? Also es ist jetzt hier nicht so ein Wassergraben, sondern das ist so ein Ding, so wie Sie sich das auch in Hardware vorstellen können. Das wäre dann ein Kabel und ich schicke auf der einen Seite was rein und auf dem anderen kommt was raus. Ja? Und und die Vorstellung ist, dass an dem einen Ende schreibt der eine Thread und an dem anderen Ende sitzt der andere Thread und horcht. Ja? Und das ist die Idee. Was ist da das Grundliegende, die Grundfunktionalität dafür ist, dass Sie brauchen also einen Typ, einen Channel. Und die erste philosophische Frage, die Sie sich stellen müssen, Sie als Sprachdesigner oder vielleicht dann später auch als Nutzer, was kann ich auf einem Channel, was kann ich auf einem Kanal schicken? Und natürlich kann man sich vorstellen, ich kann Bits und Bytes schicken, ich kann vielleicht auch Zahlen schicken, schon ein bisschen komplizierter. Aber muss ich dann, wenn ich Zahlen und Zeichen schicken kann, dann ist natürlich die Frage, jetzt habe ich kompliziertere Daten, wie kriege ich die in das Format, das ich da schicken kann, alles sehr mühsam. Das Eleganteste, was man haben kann, ist, wenn man jeden Wert schicken kann, egal wie er ist, wie kompliziert er ist, man kann ihn einfach direkt schicken. Das ist in vielen anderen Programmiersprachen ist das manchmal mühselig. Da muss man das erst sozusagen linearisieren oder was oder umpacken und dann nachher wieder auspacken. Das ist hier alles verborgen. Sie schicken den Wert so, wie er ist. Deswegen ist der Typ eines Channels ein Strich-A-Channel. Sie können da Funktionen schicken, Sie können da Listen schicken, Sie können Records schicken, Sie können Ints schicken und Sie können Booleans schicken. Sie können alles schicken. Okay? Und dann, okay, jetzt haben wir diesen Kanal. Das Einzige, das, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen einen neuen Kanal herstellen können. Das geschieht mit dem New Channel, mit dieser Funktion. Und okay. Und diese alle, die und dann müssen Sie auf so einem Kanal senden und empfangen können. Und das ist jetzt wieder eine philosophische Frage. Was heißt es, zum Beispiel Daten zu empfangen? Was passiert, wenn niemand was geschickt hat? Ja? Und deswegen gibt es hier ist das Senden und Empfangen von Werten ist eng verknüpft mit dem Konzept von Events. Sie erinnern sich, auch in Java gibt es Events. Zum Beispiel, wenn Sie an einen Mausklick machen, dann wird da ein Event-Objekt erzeugt. Oder wenn Sie irgendwie ein Fenster schließen, ein Fenster öffnen, das erzeugt alles Events. Und Java stellt Ihnen Funktionalität zur Verfügung, wie Sie mit Events umgehen können. Und auch Events gibt es in diesem Sinne auch in OCaml. Und die sind zusammengefasst, der Umgang mit Events ist zusammengefasst in einem Modul und das heißt Event. Das hätte man sich jetzt auch denken können, dass das so heißt, aber da sind auch die Kanäle und das Senden und Empfangen drin. Okay? Also es gibt auch in die Ereignisse, also sowas wie Senden und Empfangen ist tatsächlich etwas, was Ereignisse verursacht. Und deshalb ist dieses Senden und Empfangen und Kanäle und das alles, alle diese Funktionalität ist deshalb in diesem Modul Event drin. Okay? Und deswegen gibt es dann auch einen Typ, der ist dann einfach Strich A Event. Das heißt, in einem Event kann ein Wert drin verborgen sein. Es gibt aber nicht, so wie in Java, so irgendeine ganz elaborierte, großartige Event-Hierarchie oder sowas. Das gibt es nicht. Es gibt sozusagen nur ein Event, der einen Wert enthält und das reicht hier. Okay? So, und dann schauen wir jetzt an, was passiert bei einem Receive. Das ist dieses hier. Ein Receive, da stellen wir uns vor, ein Thread lauscht an einem Kanal und auf dem Kanal kommt möglicherweise ein Wert. Und jetzt, das heißt, das Ergebnis von dem Receive für den Kanal liefert nicht direkt den Wert, weil der Wert ist ja noch nicht da. sondern es liefert nur ein Event zurück. Und man muss sich vorstellen, derjenige, der das Receive ausführt, der wartet auf das Event. Ja? Das heißt, das Receive selber liefert nur ein Event zurück. Und jetzt muss ich dieser Event, man muss sich vorstellen, wenn ich dann den Wert haben will, dann muss dieser Event eintreten und dann kriege ich den Wert. Und dieses Eintreten oder dieses Warten auf den Event, geschieht mit Hilfe einer Funktion Sync. Das Sync ist, die nimmt ein Event und wartet darauf, dass es eintritt. Und wenn es eintritt, kriegt es den Wert, der in dem Event drin ist. Also sozusagen, wenn ich den Wert aus dem Channel auslesen will, dann mache ich ein Receive, aber das Receive liefert mir erstmal nur die Möglichkeit, den Wert zu kriegen, also das Event. Und dann muss ich noch einen Sync drauf machen auf das Event und dann kriege ich es. Ja, dann kriege ich den Wert. Und jetzt kommt, das ist die eine Seite, aber was passiert beim Senden? Und beim Senden haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten so ein Senden haben, das ist ein Fire and Forget. Ja, ich schreibe das in den Kanal rein, egal ob jemand auf der anderen Seite ist, der das entgegennimmt oder nicht. Okay? Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, ich schreibe in den Kanal rein und stelle sicher, dass es jemanden gibt, der den Wert auch entgegennimmt. Das würde man sagen, das nennt man manchmal Handshake. Oder das heißt, ich warte im Prinzip, der Sender ist die vernünftige oder die Idee ist, der Sender sendet einen Wert und dann wartet er, bis der Empfänger den Wert entgegengenommen hat. Und wenn der den entgegengenommen hat, dann kann ich auch weitermachen. Das will ich jetzt gerade erklären. Moment, da bin ich gerade dabei, das zu erklären. Und das, um diese Idee zu realisieren, dass auch der Sender sicherstellen möchte, dass der Wert ankommt, ist es so, dass diese Funktion Send, die nimmt natürlich einen Channel und einen Wert, den Channel, auf dem ich etwas schicken möchte, und den Wert, den ich auf den Channel drauf tue, und liefert zurück, zuerst mal nix, also Unit, aber eben ein Event. Das heißt, das Send alleine ist sozusagen nur die Mitteilung, ja, ich möchte ja irgendwas senden, aber damit das Senden auch stattfindet, muss ich auch einen Sync drauf machen. Ja, und das Sync ist blockierend, wenn eben niemand da ist, der den Wert entgegennimmt, dann wird dieses Sync nicht terminieren und ich bin mit meinem Senden blockiert. Aber wenn auf der anderen Seite ein Empfänger lauscht, ein Receive macht und ein Sync auf das Receive macht, sozusagen beide machen ein Sync, der Sender und der Receiver, und dann ist der Wert übermittelt und dann können beide weitermachen. Wie bitte? Dieses Sync. Wir können das gleich im Beispiel mal anschauen. Ja? Okay, hier sind nochmal schauen wir uns hier dieses Beispiel hier unten an. Okay, stellen wir uns vor, wir schreiben jetzt hier ein Modul, das ist unser Test, und wir benutzen Threads und dieses Modul Event. Und dann stellen wir uns, also dann fangen wir vielleicht wieder an mit dem Main. Das erzeugt erstmal, das ist ein Ausdruck. Und wir stellen uns vor, wenn das Programm gestartet wird, wird dieser Wert für das Main oder der Ausdruck, der das Main definiert, ausgewertet. Und was passiert da als erstes? Das erste, was passiert, ist, dass ein Kanal erzeugt wird. Okay? Dann wird ein Thread erzeugt und dieses Wort Thread hier ist jetzt nicht ein Schlüsselwort, sondern ist der Name. Das ist der Name von der Funktion, die ich die der Thread, den ich hier erzeuge, ausführen soll. Und das Argument, was diese Funktion kriegt, ist der Kanal. Und wo ist jetzt dieser Kanal, wo ist jetzt diese Funktion Thread definiert? Naja, die ist gerade oben drüber definiert, deswegen mache ich jetzt gerade nochmal diese Sachen alle weg. Und hier ist diese Funktion, die der von Main erzeugte Thread ausführen soll. Okay, was macht der? Wir sehen hier, was macht der? Schauen wir hier. Schreibt der ein auf den Kanal? Horcht er auf dem Kanal? Und hier hat er dieses Sync davor. Das heißt, der Thread, der gestartet wird, der wartet so lange, bis auf dem Kanal ein Wert ist, den er runterlesen kann. Und dann liest er den runter. Und dann geht's weiter. Und der Wert, den er runterliest, das ist das X. Okay? Und dann druckt er hier dieses X, schreibt er in die Ausgabe. Und dann teilt er mit, dann schreibt er selbst was auf den Kanal, und zwar irgendwie irgendeine Nachricht, irgendwas Blödes. Ja, ich habe es bekommen. Okay, kann man verstehen, was das macht? Und da steht auch wieder dieses Sync drauf. Das heißt, der Thread, der hier erzeugt wurde, der wartet, bis jemand anders seine Nachricht, die er draufgeschrieben hat, auch entgegengenommen hat. Okay? So, das ist jetzt dieser Thread. Jetzt ist die Frage, was macht Main, nachdem es diesen Thread erzeugt hat? So, jetzt den Channel und den... Entschuldigung. So, hat den Channel und den Thread erzeugt. Und dann, und wir machen ja da Experimente, also dann sagt er erstmal, okay, ich laufe, das schreibt er auf die Ausgabe. Und dann als nächstes muss er ja irgendwie, der Thread, den er erzeugt hat, der wartet ja da an dem Kanal so lange, bis jetzt irgendjemand was drauf schreibt. Also schreibt jetzt Main da irgendwas drauf und da schreibt er jetzt drauf, ja, hallo, ja, Greetings. Ja, Seasonal Greetings. Und die sehen da auch wieder rund um das Sync, um das Send ist ein Sync gemacht. Das heißt, Main wartet tatsächlich, bis der Thread das auch gelesen hat. Und wenn er das gelesen hat, dann weiß, oder wir wissen, dass der dann etwas schickt. Und das heißt, Main wartet jetzt, nimmt das, liest jetzt das, was der Thread, der erzeugt wurde, da schreibt, dekoriert es noch so ein bisschen und schreibt uns zum Schluss nochmal eine Nachricht auf den Bildschirm. Ja, also was?
Kann man nicht schicken, noch das Sync aufsuchen?
Man kann Send machen ohne das, aber dann wird nur ein Event erzeugt und dann passiert gar nichts. Das ist genauso. Wie bitte? Wenn nur einer Sync macht, dann passiert gar nichts. Der Sync macht und der steht dann im Regen. Und die müssen beide Sync machen, damit das Ereignis eintritt. Wenn einer kein Sync macht, dann tritt das Ereignis nicht ein. Es ist genauso, wenn Sie sich erinnern, wenn Sie ein Exception-Objekt herstellen, dann ist es nur ein Objekt und noch keine Exception. Wenn Sie ein Event-Objekt herstellen, dann ist es nur ein Objekt und kein Event. Ja? Und hier ist das genauso. Ein Event ist auch nichts anderes als ein Wert. Und erst, wenn Sie ein Sync drauf machen, tritt er ein. Also insofern können Sie so ein Send, mit so einem Send so ein Event-Objekt machen. Sie können das in einer Liste abspeichern, ganz viele davon aufsammeln, nichts passiert. Und dann irgendwann mal beschließen Sie, ach, ich habe jetzt ganz viele tolle Ereignisse in meiner Liste. Ich nehme mal das fünfte raus und mache ein Sync drauf. Und dann findet das statt. Okay? Gut, was erwarten wir jetzt, was hier passiert? Also der Erste, der irgendwie, es muss erfolgen, dass der Erste, der etwas schreibt, ist Main. Der schreibt, Main is running. Dann wird etwas geschickt an den Thread. Der empfängt es und der schreibt das PrintString. Der wird das dann irgendwie hinschreiben. Also der würde dann Greetings schreiben, hoffentlich. Und dann schickt er irgendwie dieses Got-It und dann wird halt Main wird dieses Got-It kriegen und wird dann da ein He davor machen. Also da wird He Got-It am Ende ausgedruckt werden. Ja, also das hier, Das ist das, was man als Ausgabe hier sehen würde, wenn man das kompiliert und dann laufen lässt. Ja, also hier habe ich Ihnen nochmal diese Funktionalität, über die wir geredet haben, nochmal hingeschrieben. Also die Idee ist, das Send erzeugt einfach nur ein Event. Und auch das Receive erzeugt einfach nur irgendein Event, mit denen Sie wie Werte rumrechnen können, abspeichern können, an Funktionen übergeben können. Da können Sie alles mitmachen. Ja? Wenn Sie das tatsächlich haben wollen, dass es stattfindet, dann müssen Sie davor noch dieses Sync machen. Ja, das ist, und dann tritt das in Aktion. Das ist so ähnlich wie das Throw oder das Raise, was aus einem Exception-Wert tatsächlich eine Exception macht. Ja, und das Konzept, dass man also, dass sowohl der Sender wie der Receiver beide gleichzeitig das machen müssen und beide blockiert sind, bis der Datenaustausch stattgefunden hat, das nennt man auch ein Rendezvous-Konzept und das ist eine Möglichkeit, wie man Nebenläufigkeit organisieren kann. Mit Kanälen und diesem Rendezvous. Okay. Und jetzt ist natürlich, haben wir jetzt sozusagen das Hauptding gemacht, die Hauptfunktionalität. Und jetzt könnten Sie direkt anfangen, sich auf die Klausur vorzubereiten, weil das ist im Prinzip das. Jetzt fragen Sie sich natürlich nur, okay, die müssen ja beide irgendwie da wissen, also wenn ich 20 Threads erzeuge, die kommunizieren irgendwie miteinander, wie mache ich das? Ja, ich darf ja nie aus dem Blick verlieren, wie viele Sends und Receives es schon gegeben hat. Ja, wenn der 5 Sends macht, dann müssen hier 5 Receives sein, sonst blockiert die ganze Geschichte. Es ist also nicht völlig trivial, dass so zu diesem Mechanismus, der kommt einem dann doch so vor, als wenn ich da wirklich mit programmieren will, ist es mühsam. Ja? Und deswegen machen wir jetzt das Folgende. Jetzt im weiteren Verlauf schauen wir, wie wir mit diesem ganz elementaren Grundmechanismus etwas elegantere Konzepte implementieren können. Und dann können wir sozusagen, dann eben brauchen wir nicht mehr mit diesem Send und Receive arbeiten, sondern können gewissermaßen die eleganten Konzepte benutzen. Das würde man beim Software Engineering ja immer machen. Also zum Beispiel könnte man sich fragen, kann ich mit der Hilfe von diesem Rendezvous-Mechanismus und diesen Channels, kann ich mir so etwas wie eine globale Speicherzelle machen. Wir lieben globale Speicherzellen und das heißt, ein Thread schreibt was rein und anderer liest etwas raus und es ist nicht synchron. Ja? Wenn einer was reinschreibt, dann hält diese Speicherzelle den Wert. Und zwar egal, ob jemand hinschaut oder nicht, die Speicherzelle hat den Wert. Und wenn jemand anders dann nachher da hinschaut, dann kriegt er den Wert, egal wer ihn geschrieben hat. Ja? Das ist natürlich in dieser Hinsicht elegant und vielleicht schöner als mit diesem Send und Receive. Ja? Die Frage ist, können wir mit diesem Send und Receive und dem Sync solche Speicherzellen bauen? Und das wollen wir jetzt mal schauen, ob das geht. Ja? Und das heißt, wir wollen jetzt, das ist jetzt wieder eine kleine, das ist nichts anderes als eine Implementierungs-, eine Fingerübung und eine Einübung in die Konzepte. Und also unser Ziel ist also, einen neuen Modul zu implementieren, den nenne ich jetzt mal Cell. Und dieses Cell soll einen Typ bereitstellen, in dem ich jeden beliebigen Wert reingeben kann. Also eine Liste, ein Record, eine Funktion, was immer ich mag. Und dann muss ich, die Funktionalität, die ich haben will, ist, dass ich eine neue Zelle machen kann mit einem Anfangswert. Also ich kann dann einen Strich aus einem Strich A, kann ich eine Strich A Zelle machen. Okay? Und dann möchte ich eine Funktion haben, get, die nimmt eine Zelle und liefert mir den Wert, der da drin ist. Und natürlich, wir sind imperative Programmierer, ich will auch einen put haben, dann schreibe ich einen rein. Das hatten wir bisher nicht, aber jetzt wollen wir das haben. Also im funktionalen Programmieren hatten wir das bisher nicht, aber die Frage ist, können wir das jetzt vielleicht herstellen? Und dann ist natürlich, jetzt gibt es hier ein kleines Problem. Diese Speicherzelle sollte thread-safe sein. Das heißt, es gibt eine Speicherzelle und viele Threads. Und viele können ein Get machen und viele ein Put machen. Und dann sollen die natürlich irgendwie immer so sein, dass jedes Get einen Wert kriegt, der geputtet worden ist und nicht irgendein Mischmasch. Ja? Also wir müssen das irgendwie thread-safe implementieren. Okay, das ist die Aufgabe und die Frage ist, kriegen wir das hin? Und die Antwort ist ja. Und das Konzept, das wir jetzt immer wieder in verschiedenen Variationen hier verwenden werden, dass die Idee ist, dass wir diese Zelle implementieren mit Hilfe einem, wenn Sie so wollen, Man in the Middle, einem Server-Thread. Wir setzen also gewissermaßen an diese, wir erzeugen einen Thread, der an dieser Zelle sitzt und wartet, dass irgendjemand was reinschreiben will, und dann ist es eine Kommunikation mit diesem Thread. Der nimmt den Wert entgegen und merkt sich diesen Wert. Und wenn jemand etwas den Wert auslesen will, dann ist das auch realisiert mit Hilfe einer Kommunikation mit diesem Server-Thread. Und der ist sozusagen immer da und wartet nur darauf, dass jemand mit ihm kommunizieren möchte. Ja? Okay. Das heißt nochmal, die philosophische Ansatz ist derjenige, wir setzen einen Server-Thread auf und der reagiert auf dieses Get und Put. Und ja, wie kann er das machen? Naja, das geht so, oder stelle ich mir vor, ich mache das einfach so, ich nehme die Zelle ist in Wirklichkeit implementiert als Kanal. Und die User schreiben was in diesen Kanal rein, nämlich die Mitteilung, hallo, ich möchte was haben, hallo, hier ist der neue Wert. Und der Server-Thread, der lauscht auf diesen Kanal und nimmt entgegen, was die Benutzerin da machen möchte mit der Zelle und führt es dann aus. Ja, okay, also das heißt, wir definieren uns eine Menge von Requests, die ein Benutzer haben könnte. Und das eine ist sozusagen ein Put-Request. Und ein Put-Request sagt, bitte schreibe, das ist dann ein Put of A, Strich A. Das heißt, die Idee ist, Zeit ist um, die Idee ist, schreibe dieses A in die Zelle rein. Und dann ein Get, das heißt, das ist das Erste, bitte gib mir den Wert zurück. Aber wie das jetzt diese Requests aussehen, das können wir jetzt leider in minus zwei Minuten nicht mehr erklären. Da sehen wir uns nächsten Freitag und dann implementieren wir hier weiter. Danke.